Dr. Elena Gruschka, Max Richard Lessmann Gonzales. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast. Jetzt live.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Niemand muss ein Promi sein. Mein Name ist Padre Max Richard Lessmann Gonzales und bei mir an der Strippe ist Doktor, die Doktoressa Elena Gruschka. Hallo Elena Gruschka, na?
Bonjour.
Bonjour. Wir haben heute wieder eine bunte Sammlung an Themen, die wir zu besprechen haben, die es zu besprechen gibt. Zunächst einmal würde ich aber gerne wissen, wie es dir eigentlich geht.
Mir geht es fantastisch, lieber Max. Mir geht es fantastisch. Ich bin gerade aus Köln zurückgekommen. Ich war in Köln. Ich mag Köln ja sehr gerne leiden. 2 Tage lang habe ich dort residiert und mich mit Peoples getroffen auf the Interweb, unter anderem Daniel und, nee, Quatsch, das heißt ja gar nicht, Niklas und David vom Podcast Arm, aber sexy. Wir haben ein bisschen genetworked und ein bisschen Riesling getrunken, wie sich das für eine richtige Doktoressa gehört. Ansonsten habe ich unfassbar viel gegessen. Und zwar war ich im 25-Hour-Hotel untergebracht und habe sehr, sehr viel im Nini oben gegessen. Von Shashuka zum
Was
Frühstück.
Hast du denn eigentlich noch gegessen, nachdem wir das letzte Mal über Love Island gesprochen
witzig.
Haben?
Da habe ich dann einen Salat gegessen, weil es war schon so spät und natürlich wollte ich gerne den Burger haben, aber ich habe tatsächlich den Salat mit Avocado,
den wollten sie dir nicht mehr
Kichererbsen,
geben.
Doch, den wollten sie mir dringend geben, aber ich wollte ihn nicht mehr essen. dazu eine, ich habe keinen Alkohol getrunken, sondern eine hausgemachte Limonade und, weil ich besonders gut drauf bin, ein sogenanntes Chuk. Chuk ist eine Koriander-Chili-Pesto, die man bestimmt anders ausspricht. Dazu habe ich 47 Weißbrote gegessen. Da hätte ich mir eigentlich auch einen Burger leisten können. Und das war sehr, sehr schön. Dann bin ich heute mit dem Zug zurückgefahren, war im Ruhebereich. Und dann ist irgendwann eine Gruppe eingestiegen in Bielefeld von so 6 Jungs zwischen 20 und 25. Der eine hat genauso geredet wie Capital Bra. Es wurde sich viel Brudi genannt, Brudi Digger. Die hatten dabei 4 riesengroße Real einmal hin alles drin Tüten und es war wirklich alles drin und zwar riesige so Bottiche mit Haribo, Chips, Würmer, Kinderriegel, Kinderschokobons, Beck's
Aber so
Eis.
Unschuldig.
Ja, pass auf, das war tatsächlich, ich habe die ganze Zeit auch gedacht, wie Kinder. Und dann hatten sie Sexy Luder, das ist so ein Kirschschnaps, ein Kirschlikör, so ein kleiner, okay. Wie so ein kleiner Feigling, in so einer großen Pappkarton. Und und es ist wirklich faszinierend, weil sie haben es aus irgendwelchen Gründen geschafft, dass sie am Schluss Bier und Schnäpse an den gesamten Waggon verteilt haben und Haribo und keiner genervt war, obwohl sie sich viel rumgebrudelt haben und Mahmud und du bist Kurde und wieso hast du kein Land und also wirklich unfassbar laut sich unterhalten haben. Der eine immer irgendwann gesagt hat, er könnte jetzt nicht mehr.
Sag mal, was ist da mit dem Handy los?
Ja, Entschuldigung, ich
schalten Sie mal bitte Ihr Handy aus, da, ja, hinten in der letzten Reihe. Ja,
Flugmodus
die Frau Doktor
gemacht,
möchte sprechen.
Nicht WLAN raus, Entschuldigung. Und auf jeden Fall haben sie es geschafft und das fand ich sehr beeindruckend. Und neben ihnen saß so eingepfercht, ne, an diesen Tischen. Da hast du ja echt ein Problem, wenn man da so alleine zwischen so 7 solcher Leute sitzt. Und da saß eine Frau, die ist Petra, wie dann auch der ganze Zug wusste, die war vielleicht so Mitte 60 und der haben sie dann auch irgendwann Bier gegeben und irgendwann haben sie gefragt, ob sie nicht mit will in Berlin, sie wollten ausgehen, haben sie jeden gefragt im Zug, wo man ausgehen kann.
Was war denn der
Plan?
Genau, das interessiert
mich.
Geburtstag
reinfeiern von dem einen und dann so tun, als würde einer Junggesellenabschied haben, damit sie Backschisch einsammeln können, damit sie Geld quasi einsammeln können, weil Geld war ein großes Thema, weil Geld ist nicht so viel vorhanden. Dann haben sie die ganze Zeit, ein bisschen wie ich, immer aufgezählt, was sie in Berlin alles essen wollen, was sehr viel Hühnchen mit Reis und Salat war oder Döner und alle haben gesagt, nee, wir müssen was Besseres essen, wir müssen Sushi essen, nee, auf jeden Fall Hühnchen mit Reis und Salat, was ich auch verstehe, was wirklich wahnsinnig lecker ist. Und der eine von denen, der Geburtstag hat morgen, ich glaube, der wird nicht in seinen Geburtstag heute reinfallen. Der war irgendwann so besoffen, der meinte auch irgendwann so, ich muss jetzt mal aufhören mit dem Alkohol. Ich kann jetzt nicht mehr. Dann hat sich noch so ein Mädchen eingemischt, die hieß Magdalena, so eine Studentin aus Münster.
Hi Magdalena.
So in so einer Strickjacke und so. Und dann hat sie, hey Jungs, und haben sie sich unterhalten. Und dann hat der eine gefragt, so, wollen wir uns nicht mal treffen? Und dann hat sie gesagt, so, ich glaube nicht. Und er so, nee, ich meine ja nur wir beide, nicht mit den anderen. Und sie so, das habe ich schon verstanden, aber ich möchte bitte nicht. Ich finde euch total süß. Und er so, ja, okay, gut. Und es war wirklich lustig, weil das hätte auch total kippen können. Das hätte irgendwie, weil die waren sehr laut. aber eben nicht.
Aber sympathisch.
Ja, und sie waren nicht rücksichtsvoll. Also sie waren nicht die ganze Zeit, haben sie gesagt, hey, wir müssen ruhig sein und so. Und sie haben nicht rumgegrölt und nicht zickezacke, zickezacke, geschrien und so. Sie haben schon Rücksicht genommen. Nur irgendwann waren sie halt einfach besoffen. Und dann kann man halt auch nicht mehr. Und dann haben
Hast
sie
du
aber,
auch Kirschschnaps getrunken nee, von denen?
Aber ich habe natürlich Haribo gegessen, ganz viel. Also Sehr ganz gut. viele so Schnuller, die großen Schnuller. Ja, und auf jeden Fall sollte ich eigentlich, ich habe mir drei Zeitschriften gekauft. Die Grazia, die InTouch und die Bunte, weil da Helene Fischer auf dem Cover ist. Und ich habe ohne Scheiß vergessen, die zu lesen. Ist das nicht geil? Weil ich die Paris Hilton-Doku geguckt habe. Wir können kurz sagen, worüber wir reden, okay?
Ja, wir sagen, worüber wir reden. Möchtest du anfangen?
Ich fange an. Cardi B, Scheidung.
Kanye West ist der neue Moses und will alle Musiker befreien.
Silvi Mais, Hochzeit.
50 Cent macht neue Serie.
Alle zusammen, Facebook-Boykott wegen Fake News.
Travis Scott, ex-McDonald's.
Paris Hilton-Doku.
Olivia Mann, nach Sexbeichte Verschwörungstheorie.
Brad und Jen, es hat Zoom gemacht.
Das war's bei mir schon.
Und Fluch der Kennedys, wieder einer tot. Einer tot.
So. Wer ist es wohl diesmal? Das erfahren Sie in der neuen Folge. Womit wollen wir denn anfangen? Paris Hilton-Doku finde ich super, super spannend. Die ist ja jetzt auf YouTube, ja. Man muss aber dafür bezahlen. Ist das richtig?
Ich nicht.
So on-demand-mäßig?
Ich musste nichts bezahlen, aber vielleicht habe ich auch schon einen Account laufen für 87 Euro im Monat.
Und weiß es gar nicht. Weiß nicht. Ich hab irgendwie einen Link geschickt bekommen, bin
vielleicht
auf den draufgegangen
exklusiv
und dann stand
und dann
irgendwie, man muss
vielleicht
das bezahlen.
Damals und vielleicht aber dann irgendwann nicht mehr.
Okay. Das kann sein, dass ich irgendwie kurz vor der Ablauf dieser Frist. Stimmt, das war ja bei Justin Bieber auch so, ne? Dass die Folgen für Abonnenten schneller da waren und dann später für alle verfügbar waren. Ja, erzähl mir von dieser Doku. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ist sie traurig, die Doku?
Sie ist bitter und sie ist, also ich muss ja sagen, wie wir wissen, dass, ich mag ja Paris Hilton und mochte die auch schon immer.
Ich auch,
und
ich liebe Paris Hilton.
Ich finde es sehr einfach gedacht zu sagen, sie ist ein verwöhntes Rich Girl und so. Also man kann, fand bei dieser Instagram, wie hieß die nochmal, diese Doku, auch mit The Fat Jewish und so.
Über die Meme-Menschen, ne? Genau. Menschen als Memes, ja.
Ja, da war sie ja auch und da hat man ja schon so ein bisschen Einblicke bekommen, wo man ja auch ein Gefühl hat, die ist ganz cool irgendwie auf eine Art und ist auch irgendwie so
und lässt
ganz
ihre
schön
Fans immer bei sich wohnen.
Ja, und ist irgendwie auch eigentlich, also ich fange mal mit ihrem Aussehen an. Ich finde, sie sieht wirklich richtig geil aus und ich habe mir überlegt, ob ich nicht auch nochmal so aussehen kann. Also die ist ja wirklich alterslos. Also auch wie die so rumläuft und ich finde das bei
wie
der...
Wie alt ist Paris Hilton eigentlich?
Keine Ahnung, so Ende 30 wird die sein. 38, 39, irgendwie sowas.
Ich finde das mal parallel raus.
Ja, also Ende 30... Und sie ist irgendwie, finde ich, sie sieht toll aus. Sie ist natürlich auch sehr dünn, was ich ja auch einfach mag. Also, es geht in der Doku, es fängt so an, dass die Kamera sie begleitet. Das ist irgendwie eine Frau, die diese Doku macht und dass sie relativ am Anfang sitzt sie so im Auto und redet halt so und dann sagt sie so, oh fuck, I have to start again. Und dann es ist halt ganz klar, dass sie sich diese Person, die Hi, I'm Paris, yes, die so redet, ist halt komplett ausgedacht. Hm?
Ach,
also
krass.
Dieses mit diesem
das
Hündchen im Arm.
Das wird quasi da revealed auch.
Das wird da revealed. Ja. Sie meinte, ich muss mich mal locker machen. Und sie meinte, immer wenn eine Kamera an ist, wird sie dieser Roboter. Das ist halt quasi ihr alter Ego. Ihre Persona, krass. Ihr Brand. Und dann redet die halt, also eine ganz tiefe Stimme hat sie. Dieses Frying ist krass. Darüber haben wir auch schon mal von einer sehr alten Podcast-Folge geredet. Dieses, mit dem, wenn die Stimme na, so reden.
Das nennt man Frying, das weiß ich gar nicht mehr.
Och Mann, Max, habe ich ganz lange drüber geredet.
Kannst du es mir noch mal ein bisschen erzählen?
Nein. Das ist so, I don't know. It's like when the Americans like Kim Kardashian.
Und heißt das, weil die Stimme Paris brutzelt? So, oder warum? Weil man
dass die Stimmen da sind, frying, die, keine Ahnung, die Schwindel schwingen oder irgendwie sowas, die Stimmen schwingen. Und die redet ganz normal, relativ tief und läuft tatsächlich zu Hause die ganze Zeit in Joggingklamotten rum, aber nicht so wie Kim und so ganz aufgebrezelt und wo alles so an Körper festgetackert ist, sondern wirklich in relativ hässlichen, so Avril Lavigne-artigen Skater- und Joggingklamotten, die aussehen, als hätte die irgendwie aus Merch von ihrem Boyfriend geklaut. Auch viel so in Socken und rennt dann so durch die Wohnung und ist halt ja auch so wahnsinnig clumsy mit ihrer Größe und ihren riesigen Füßen und riesigen Händen. Und am Anfang geht es noch um ihre Marke sehr viel. Wobei ganz am Anfang sagt sie schon, sie begleiten sie irgendwie nach Korea und sie stellt irgendwie ein neues Parfum vor. Und da sagt sie schon so, sie hat halt ganz schlimm Insomnia und sie hat ganz schlimme Demons und sie kann immer nicht schlafen und sie hätte halt eine Angst, ins Bett zu gehen und sie würde so gerne mal eine Kamera mitnehmen, weil sie hat immer einen wiederkehrenden Traum. Und dieser Traum ist dann so gezeichnet, wo sie sagt, sie hat halt diesen Traum, dass Leute in ihr Zimmer kommen, sie aus dem Bett reißen und sagen, you want it the hard way or the easy way und sie dann raustragen und sie dann immer schweißgebadet aufwacht und heult und schreit und das ist halt immer der gleiche Traum und sie schläft einfach fast überhaupt nicht mehr und ist einfach immer fertig und das wird dann aber nicht weiter erzählt. Dann geht es um ihre Marke, dass sie eben diese Person ist, die halt die ganze Zeit, also sie reist halt irgendwie 300 Tage im Jahr, muss sie durch die Gegend reisen, dann haben sie ihren Schedule mal so ein bisschen aufgebaut, ist immer zu spät, auch so ganz chaotisch, auch ihre Wohnung, sie hat so viel Zeug und ist halt tatsächlich sehr, sehr unordentlich und nicht so, sie ist ein bisschen wie ein großer Teenager. Dann gibt's, was sie auch sagt, sie meint, sie ist 15 at heart. Und dann gibt es so Interview-Szenen mit ihrer Schwester, mit Nikki Hilton, die, glaube ich, gescriptet sind, was sie aber auch vollkommen in Ordnung ist. Es gibt so ein bisschen so etwas steife Gespräche zwischen den beiden.
Okay. Ja, so gescriptete Gespräche.
Ja, da verstehe ich aber auch. Also wenn du, ich kann das irgendwie verstehen, wenn man was rüberbringen will und die sagt dann halt, wie sie Paris irgendwie kennenlernt, dass sie meinte, dass Paris halt einfach, dass keiner sie so gut kennt wie sie und dass sie einfach so eine Person ist, die super boyish ist und super am liebsten die ganze Zeit nur Leftovers isst und in Jogginghose rumhängt und chillt und einfach niemals hohe Schuhe tragen würde und die haben auf jeden Fall ein sehr, sehr enges Verhältnis. Dann geht es in einem Gespräch auch darum, ob sie Kinder kriegen will und dann sagt sie, keine Ahnung, ich dachte immer, ich wollte, aber wenn ich dich jetzt so sehe, das ist, es gibt mir Depressions, sagt sie immer. Und dann sagt Nikki so, ja, ich verstehe das, das ist halt nicht für jeden. Und sie sagt, sie weiß nicht, ob sie es könnte und die Verantwortung. Und irgendwie meinte sie, vielleicht ist es auch einfach nichts für mich, aber sie hat auch die Eier eingefroren und so. Deswegen, das ist ein Thema. Und dann geht es irgendwann um ihre Jugend und es, auch ihre komische Mutter wird die ganze Zeit so eingeblendet. Und dann es wird auch viel über die Eltern so geredet, von wegen, dass Mom und Dad sind die Queens and Kings of Sweeping Under the Rug, ne? Also, dass bei denen halt nie über irgendwas geredet wurde, sondern immer wurde alles unter den Teppich gekehrt. Und was man tatsächlich nicht wusste, ist, dass die Eltern, also der Vater, die sind, der hat 5 Kinder, der Hilton, ne, der Opa.
Ja.
Und nur 3 haben Geld bekommen und die 2 Jüngsten oder wie auch immer nicht. Und der Vater, die haben richtig gearbeitet, also richtig hatten so ein Geschäft irgendwo und haben einfach hart gearbeitet und sind dann irgendwann an Geld gekommen und dann sind sie nach New York gezogen und da ist halt dann shit hit the fan. Und sie ist angefangen so, naja, die durften halt gar nicht, sie waren ganz, nee, im Negativen. Die durften
noch
halt
negativeren, okay.
Die durften halt nicht ausgehen, durften keine Dates haben, die hatten ganz, ganz strenge Eltern und daraufhin ist Hilton halt so ein bisschen ist Paris Hilton halt so ein bisschen durchgeklimpert und hat dann quasi richtig viel Scheiße gebaut und dann haben die Eltern sie immer in so Bootcamps, so jugendlichen Bootcamps geschickt. So, und sie ist halt aus allen abgehauen.
Ich verliebe mich, während du das alles erzählst, verliebe ich mich nochmal neu in Paris Hilton.
Ja, die ist auch wirklich toll. Und dann auf jeden Fall ist sie dann mit 17 oder sowas, kommt sie nach Provo, so ein Camp. Und das ist halt, da wurde sie halt schwer misshandelt und es ist wirklich so gewesen, dass sie nachts aufwacht und die Schwester erzählt es auch, weil die auch aufgewacht ist, die jüngere Schwester, und sieht halt, wie 2 Männer in ihr Zimmer stürmen, sie im Schlafanzug rauszerren, an den Eltern vorbei, die an der Tür stehen und heulen und sie quasi nachts kidnappen. Also ich meine, alleine die Idee, dass das gut für dein Kind sein könnte, ist
wirklich.
Warte
mal kurz, das ist passiert wirklich?
Das ist passiert, das ist wirklich passiert. Und das erzählt sie. Und dann erzählt sie eben, dass sie 11 Monate in dieser Provo, heißt sie, so eine Schule, so eine Besserungsanstalt mehr oder weniger. Und dass dort halt schwerste Misshandlungen, und jetzt, das ist natürlich dann, kommen noch mehr Survivors von dieser Schule. Und sie hat das ihren Eltern halt nicht erzählt, weil die wurden ganz schön unter Medikamente gesetzt, ne? Dann wurden die geschlagen, in Einzelhaft gesteckt, so 20 Stunden lang nackt in eine Zelle, körperlich und seelisch. Es gibt so am Schluss so ein,
Alter.
Sie erzählt es dann am Schluss ihrer Mutter. Und, da steht dann so, I was verbally, psychologically and physically abused. So, ne? Also quasi körperlich, wörtlich, also quasi mündlich.
In Worten, Gedanken und Taten.
Genau. Und die Mutter sagt so, ja, yeah, okay, but physically? So als wäre das anders, beides okay. Weißt du? Und es gibt so eine Szene, da machen die halt so ein Interview und die meinen so, ey, die war so, die muss, also die Schwester sagt auch irgendwann so, you were such a naughty girl, also die muss richtig Terror gewesen sein. Also immer mit abhauen und in irgendwelchen Clubs und Drogen nehmen, also richtig schlimm. Und die Schwester sagt auch, du warst richtig, richtig schlimm, hast dich eigentlich mal bei deinen Eltern entschuldigt, weil die haben sich Todesangst und die haben einfach gedacht, das ist der einzige Weg. Und die Mutter sagt auch mal so, ja, sie sagt manchmal so aus Witz, ja, ich habe deswegen Albträume, aber ich denke mal so, es hat ihr auch gut getan. Dann sagt die Interviewfrau so im Hintergrund so, did you know that they abused her, like, also sie in Einzelhaft gibt. Und die so, what? Und die so, no, no, no. So, und irgendwann sucht dann Paris den Kontakt zu so 3 oder 4 Freundinnen, die auch auf dieser Schule waren, dann treffen die sich und es ist halt klar, das ist voll das Ding, also auch wirklich mit Schlimme, mit so Analvergewaltigung und also richtig schlimme Folter und Misshandlung von Kindern, ab 8 inzwischen.
Und es gibt diese Schule auch,
diese Schule gibt es noch, die hat 1,5 Sterne in den Bewertungen bei Google und das Schlimmere ist wohl noch, dass da eben andere, dass quasi, dass Leute, die da gearbeitet haben, auch so ganz viel mit nackt duschen und beobachtet werden und so, also ganz, also so kalt abgeduscht werden, so die Mädchen als Teenager und so von so Typ, also richtig schlimm. Und die haben dann so Schwester, also quasi andere Schulen aufgemacht. Also das heißt, es gibt jetzt nicht nur diese 2 Schulen, okay, sondern die Leute, die da gearbeitet haben, haben noch andere Schulen aufgemacht. Wahrscheinlich kriegen die unfassbar viel Geld. Und die haben die so unter Druck gesetzt und die so schlimm bedroht, dass sie einfach gedacht hat, das hat eh keinen Sinn. Meine Eltern glauben mir sowieso nicht so. Und dass sie, als sie da rauskam, da war sie 18, dann kam sie raus und danach war dieses Fotoshooting, weiß ich gar nicht mehr, was dann war. Aber auf jeden Fall hat sie dann entschieden, ich möchte dieses Brand werden, ich möchte so viel Geld verdienen, dass ich für immer unabhängig bin. Und hat sich dann, sie meinte immer, den Robot hat sie sich dann irgendwie drauf geschafft und diese Person, dieses Brand und dann redet sie auch über das Sextape, weil sie meinte, das Sextape wäre für sie halt ganz, ganz schlimm gewesen. Sie war in ganz vielen abusive relationships mit irgendwelchen Ex-Boyfriends, weil sie einfach das normal fand, dass man sie halt missbraucht oder schlecht behandelt oder anschreit, weil sie meinte, in diesem Probe wurden sie halt 11 Monate lang ununterbrochen angeschrien, so. Krass. Und dann ist noch so eine geile Szene, weil dann kommen ihre Freundinnen da irgendwie aus der Schule zu ihr und sagen so, ey, sie haben danach das Simple Life geguckt und hätten sich nur kaputt gelacht, weil sie immer gesagt hat, ich kann den Vision Bob nicht benutzen und so, ne? Gibt's auch diese Szenen.
Ja.
Was ist das? Und dann meinen die so, ja, wir wissen, dass du den Vision Bob benutzen kannst, weil die da halt immer alles putzen mussten, so ganz needy und dass man halt, ne, also so ganz klar, die mussten Holz hacken, Feuer machen, also alles das, was sie, wo sie so tut.
Als ob sie es nicht
kann. Und das meint, sie hat sich da verabschiedet von ihrer alten Person. Und dieses Sextape ist auch nochmal ein Riesenthema, wo man auch denkt so, ey, das war ganz schön, die war 18. Und dann gibt es so David Letterman, der dann irgendwie sagt, haben sie es auch gesehen, alle die Hand heben und diese ganze Band und dieses ganze, also 50, 60-jährige Männer heben so die Hand und sagen, ja, ja, die ist schon eine echte Frau, die ist kein Mädchen mehr und so. Super ekelhaft. Also wirklich so, man denkt, das sagt sie auch, wenn das heute passieren würde, würde man damit ganz anders umgehen. Da wäre ich nicht die Böse, aber es haben sich alle über sie lustig gemacht. Das wäre tatsächlich heute anders. Und sie sagt auch, ich hatte das überhaupt nicht nötig zu dem Zeitpunkt schon, deswegen berühmt zu werden. Das
war da schon ein großer Star.
Sie war schon berühmt. So wie ich das erinnere. Und sie meinte, das war für sie das Allerschlimmste, weil dieser Typ, mit dem sie zusammen war, von dem gibt es dann auch hinterher so Videos und Interviews, der wurde in alle Talkshows eingeladen, so als Held und hat Werbung für seine Pornoseite gemacht.
Der war später auch mit
gemacht.
Pamela Anderson verheiratet. Noch
ja, es ist kurz. So schlimm, aber dass so jemand dann so eingeladen wird und sagt hier, das ist übrigens die Website, da könnt ihr es euch alles nochmal angucken. Wahnsinn! Also wirklich, dass man denkt, krass, in was für einer Zeit wir jetzt leben und damals und wie sich das jetzt schon verändert hat.
Ja, vor allem ist das ja auch eigentlich, das ist ja eine Sache, die rechtlich verfolgt wird mittlerweile, ne? Dieses Revenge-Porn.
Ja.
Dieses so Privatsachen nach Trennung.
Ja, aber man hat ihr ja quasi unterstellt, sie hat das extra gemacht. Also, dass sie quasi, dass ich muss auch von quasi sagen, dass sie
Victim Blaming.
Und dann gibt es eine sehr, sehr, sehr unangenehme Szene, wo sie hat dann irgendwann einen neuen Freund, also in der Dokumentation. Und dann stattet sie so ihr Haus mit Kameras aus, weil sie sagt so, ja, ich habe einen neuen Freund und der war erst 2 mehr hier und ich möchte auf jeden Fall, der pennt hier und ich bin weg und ich möchte auf jeden Fall wissen, was hier passiert. Das heißt, sie hat dann so Kameras, so Überwachungskameras, was ich irgendwie auch okay finde. Und dann nimmt sie ihn mit zum Tomorrowland Festival. Der ist irgendwie ein deutsches Model oder irgendwie sowas. Also auch ein richtiger Honk. Also du direkt siehst, okay, wow. Also sind auch wie Teenager, auch wie Kinder. Sie hat die ganze Zeit so Rucksäcke auf und so Schlaghosen, Jeans und so Cappies. Also die sieht wirklich aus wie ein Kind. Also die ist.
Die ist nicht, übrigens 39, um das mal kurz.
Aber die ist tatsächlich, man merkt, die ist irgendwo stehen geblieben, sagt sie auch selber. Sie ist stehen geblieben, als sie 15 war. So bevor das alles passiert ist, ist sie eigentlich geblieben. Und dann kommt dieser Typ mit. Dann gibt es
das
so Szenen.
Das ist ganz schön tragisch eigentlich, ne? Also das hört man ja öfter von Menschen, die traumatische Sachen erlebt haben, dass sie quasi sich einfrieren, um das irgendwie auszuhalten, mental in einem Zustand vor.
Ja, und auch, dass die Eltern, Geschichte. Dass du nicht zu deinen Eltern gehen kannst und so. Und das sagen, also es ist auch so krass, also auch für die Eltern jetzt so, ne? Egal, auf jeden Fall geht sie mit diesem Freund. Sie sagt vorher noch, es ist für mich so schwer zu daten, weil ich müsste eigentlich, die Schwester sagt dann, du müsstest ein Equal daten. Und dann meinte sie, ja, ich date halt immer diese Typen, die mir dann, they follow me around all the time und verlieren ihre Männlichkeit und dann werden sie irgendwie darüber sauer und können das nicht ertragen und dann fangen sie an, mich schlecht zu behandeln. Und dann sucht sie sich halt wieder genau so einen Lauch, der irgendwie die ganze Zeit ihren Laptop dreht und die ganze Zeit, dann geht sie irgendwie aus Tomorrowland. Und die sind Backstage und dann ist die Kamera so ein bisschen weg und dann streiten die sich ganz doll, weil er halt sagt, du hast mich jetzt zum 5. Mal alleine gelassen und sie musste die ganze Zeit da so Promo machen und so Fotos mit Fans.
Ja.
Und er sagt, du hast mich jetzt zum 5. Mal schon den Fan irgendwie und nicht mit mir und ist total besoffen und sie sagt immer so, kannst du bitte Wasser trinken? Und er sagt so, nope, nope, nope und belästigt sie und sie sagt immer so, ich muss in 10 Minuten spiele ich das größte Festival meines Lebens. Das als kannst DJ. Du nicht machen als DJ, das kannst du nicht machen, du kannst nicht das jetzt ernsthaft mit mir machen, kannst du bitte aufhören, ich liebe dich. Man merkt aber auch, dass sie die ganze Zeit Angst hat, weil er geht dann und sie rennt hinterher und sagt, nein, bitte bleib. Man merkt auch so dieses schlimme, so toxic relationship, wenn die Frau dann trotzdem hinterher rennt, obwohl man von außen denkt so, was für ein Lauch, eigentlich müsste sie sagen, fick dich. Und dann streiten die sich so bis eine Sekunde, bevor sie auf die Bühne geht. Und dann, als sie von der Bühne kommt, geht's weiter. Er schreit sie nur oder kackt sie die ganze Zeit an, sagt, also ganz, ganz unangenehm. Dann sagt sie irgendwann, fuck you, und nimmt ihm so das Bändchen ab, ne? Sagt so, nimm mir bitte das Artist-Bändchen ab. Ich will dir, dass er herausgeschmissen wird. Und danach sieht man sie irgendwann wieder zu Hause sitzen, wo sie gerade so 30 Laptops, also da sind so 30 MacBooks übereinander gestapelt, wo sie immer so aufliebert auf. Und dann meint sie, ja, nach jedem Boyfriend würde sie sich ein neues MacBook anschaffen. Weil irgendwann wird es immer den Punkt geben, wo die ihr MacBook haben wollen und gucken wollen, ob sie mit anderen Typen schreibt und ob da irgendwelche Ex-Freunde drauf sind und so. Deswegen hat sie sich angewöhnt, einfach dich neue MacBooks zu kaufen, wo nichts von den anderen Freunden drauf sind.
Dazu kann ich ganz kurz eine Anekdote erzählen aus Husum. Es gibt in Husum legendäre Typen, Auge und Beule, die haben einen Reifenhandel. Und wenn man zu Auge und Beule, die natürlich, geil. Warum heißen die so, kann man sich denken, Auge und Beule, wenn man da zu denen ins Büro reinkommt, dann stapeln sich wirklich meterhoch Telefonbücher da drin. Und der Vater eines Freundes von mir hat die irgendwann mal gefragt, warum denn diese ganzen Telefonbücher, also wirklich die Wände sind so halb hoch mit Telefonbüchern vollgestellt von wirklich anno dazu mal. Und auf die Frage, warum sie die haben, haben sie gesagt, ja, falls mal ein Kunde nicht bezahlt und sich dann aus dem Telefonbuch austragen lässt, dann hätten sie noch das Telefonbuch vom Vorjahr und könnten das dann rausfinden und könnten dann noch
Internet,
erreichen.
Oder? Das ist ja vorm Internet.
Ja, aber das machen die immer noch so. Also die ziehen das straight durch. Anstatt sich auch eine Kundenkartei anzulegen, machen sie es lieber so. Ich find's genial. Erinnert mich auf jeden Fall. Da haben sie was mit Paris Hilton gemeinsam. Finde ich doch schön.
Ja, diese Geschichte ist auch gleich vorbei. Aber es ist auf jeden Fall, ist das. Und danach sitzt sie da halt und dann fragen die, wie ist es mit Alex ausgegangen? Und sagt sie, naja, ich habe ihm gesagt, ich bin noch nicht so weit. Und dann meinte sie, aber ich war auch so schlimm und so. Ich meine nicht immer, um das Artist-Bändchen wegzunehmen. Das ist das Gemeinste, was man einer Person antun kann. Das hat auch voll Leid und so. Und man denkt so, okay, wow. Und dann irgendwann trifft sie diese, und dann sagt sie noch, dass sie so lange nicht, es wäre bei ihr jetzt so ein Schalter umgelegt worden mit diesem Provo, das würde jetzt halt, sie würde jetzt, würden ihr die Schuppen von den Augen fallen, dass sie jetzt versteht, dass es abusive war und dass es richtig schwere Misshandlungen waren und die anderen Mädchen und ihre Albträume und dass sie halt einfach eine posttraumatische Belastungsstörung hat.
Ja klar,
dass
es nicht aus dem Nichts kommt, nee,
dass sie immer wieder dachte, das wäre okay. Also sie erinnert sich natürlich daran, aber sie hat einfach, die haben einem so das Gefühl gegeben, du bist schuld. Deine Eltern wollen das, die bezahlen hierfür und es ist einfach, du bist nichts wert und dann sagt sie, und für sie war das Größte und das finde ich echt auch irgendwie krass, dass sie das so ganz nüchtern sagt, weil sie, und dann habe ich überlegt, das beschadet mein Brand, das passt nicht zu dieser perfekten, blonden, irgendwie Roboterfrau, das würden die Leute nicht verstehen und ich wollte mein Brand nicht beschaden. Ja, Trauma passt nicht in mein Brand und deswegen, und das sagt sie aber alles so ganz locker, sie weint dann auch zwischendurch mal und so und dann kommen dann diese ganzen Leute in ihr Haus und dann machen die so eine Kampagne, wo sie sich so den Mund zukleben und dann so Plakate mit, was diese Schule mit ihnen gemacht hat und dann macht sie so ein Fotoshooting und so Und danach sagt sie, sie ist super froh und sie will, dass diese Schulen zumachen. Und dann ist so als Endding von wegen, die Schule hat sich nicht dazu geäußert bislang. Aber inzwischen sind da eben auch 8- bis 9-jährige Kinder so. Und sie sagt auch, was ich auch interessant finde, dass sie inzwischen schon da sieht, dass so 10-jährige, die das perfekte Selfie machen. Und dann fragt die Reporterin sie so, bist du da, fühlst du dich verantwortlich dafür? So? Und dann meint sie, ja, sie fühlt sich dafür verantwortlich. Das ist aber auch so ganz, die ist schon einfach, glaube ich, sehr, sehr schlau. Es gibt dann auch so Leute, die erzählen aus der Schule, die ist wahnsinnig schlau und hat irgendwann einfach das gemacht, was alle von ihr erwarten. So. Und hat damit jetzt, und jetzt will sie Billionär werden. Also sie hat jetzt irgendwie ihre, was weiß ich, wie viel, 100 Millionen. Und wenn sie Billionär ist, dann ist sie vielleicht happy. Und dann lacht sie auch immer so. Also auf jeden Fall eine sehr beeindruckende, und das, man hat das irgendwie gerochen, dass anders als Lindsay Lohan, dass die, dass da was ist, was einfach so irgendwie eine Tiefe hat auf jeden Fall. Fand ich bei der schon immer.
Ja.
Und dass aber sie eben so ein Boy-Girl ist, mit dieser tiefen Stimme und er auch die ganze Zeit in diesen komischen Klamotten rumläuft, ist irgendwie interessant.
Und einfach, also ich finde es auf jeden Fall schlimm, dieser, wenn, so wie du das jetzt alles sehr gut zusammengefasst hast, wie ich finde. Ich konnte ihm sehr gut folgen und ich finde es wahnsinnig spannend. Ich muss sagen, was mich am meisten daran schockiert, ist, dass sie quasi direkt im Anschluss da an diese schlimme traumatische Erfahrung eine weitere traumatische Erfahrung hatte, wo sie wieder von,
mit dem Sextape,
von der Weltöffentlichkeit das Gefühl bekommen hat, dass sie schuld ist. Ja. Das ist natürlich echt wirklich die volle Dröhnung. Also, dass es eher einigermaßen gut geht heute, ist tatsächlich auch ein mittleres Wunder, würde ich sagen.
Ja, sie meinte, ihr geht's, sie meint, dann fragt die Mutterschwester sie auch so, are you happy? Und sie sagt, yeah, sometimes I'm lonely, but I'm happy. Und sie hat sich quasi so empowered durch dieses Geldverdienen. Sie meinte, dieses Geldverdienen ist das Einzige, was ihr richtig Spaß und Befriedigung macht. Und ich kann das tatsächlich verstehen. Geld macht zwar nicht glücklich, aber Geld macht dann doch irgendwie, ist es eine Befriedigung, dass du mit dem, und sie ist ja ein Scheme. Sie hat sich ja diese Person ausgedacht und sie ist diese Person nicht. Und es ist so ein bisschen so, die Leute verarschen mit dem, so glaube ich, das Gefühl. Ja.
Also mit den Vorurteilen, die ihr entgegengebracht werden. Ja. Ja, interessant, dass irgendwie auf eine Art ja auch zu demaskieren. Wahrscheinlich hat sie dahinter auch einen Plan, wie sie jetzt ab diesem Punkt so ein bisschen weitermachen will. Oder es kann natürlich auch sein, dass es einfach quasi so ein Zwischenschritt ist und die Menschen das aber so wie die Goldfischgehirne heute funktionieren, sowieso in 2 Jahren wieder vergessen haben und Paris Hilton wieder genauso wahrnehmen wie vorher. Das kann natürlich auch sein. Ich finde das spannend, das zu beobachten, was da der weitere Plan ist. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass der nächste Mann, der ihren diamantbesetzten Ring an den Finger steckt, irgendwie kein komisches Model aus Deutschland ist. Ja, das ist tatsächlich
so. Die Schwester sagt auch so, ey, you're doing this over and over and over again. Also sie sagt auch so, du bist auch selber schuld. Du suchst dir die Männer schon auch so aus. Und sie sagt so, ja, ich weiß. Und dass dieses aber durchbrechen und dieses nicht normal finden, dass man scheiße behandelt wird, einfach auch so ein Riesending ist.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Und dadurch, dass sie eine 15-Jährige ist, verliebt sie sich halt auch immer in 15-Jährige, jetzt mal ganz blöd. Also die kann sich nicht in einen 40-, 45-jährigen Mann verlieben, weil sie halt eigentlich ein 15-jähriges Mädchen ist.
Sind Drogen ein Thema in der Doku?
Nee, gar nicht. Aber das ist auch tatsächlich, glaube ich, bei ihr überhaupt nicht mehr Thema. Also die trinkt manchmal so, man sieht so, dass sie ein Glas Weißwein oder Champagner und so, ne? Also so, aber tatsächlich schien die mir dadurch, dass sie so viel reist und so viel unterwegs ist. Einmal nimmt sie irgendein Schlafmittel, da steht nur drauf, die liest dann so.
Wollte ich sagen, ich meine da vielleicht auch deine Lieblingstabletten.
Ja, nee, sie hat irgend so einen Drink, wo drauf steht so, you wake up refreshed und sie so, yeah, right. I'm like never refreshed. Und ich dachte so, ey, I can totally relate. Aber die ist jetzt, die feiert nicht und die, also die kam mir relativ, also ich bin wahrscheinlich schlimmer, was das angeht. Und sie sieht fantastisch aus.
Super spannend.
Wahnsinnig gute Haut, sie sieht einfach toll aus. Wahnsinnig gute Haut und irgendwie einfach, guckt euch diese Doku an. Also ist wirklich interessant. Also auch das dann so zu steuern, ne, mit diesen Internet, es ist natürlich sehr auch in ihrer Hand, ne, das ist autorisiert, aber trotzdem ist es authentisch, weil.
Hast du das Gefühl, dass es authentischer ist als die Justin Bieber-Doku, die ja auch sehr autorisiert wirkte?
Ja, weil hier geht es um die Wurst tatsächlich.
Okay, gut, ja. Nicht darum.
Nee, und vor allem ist einfach diese, es gibt bei Justin Bieber hat man im Gefühl, dass die private Person und die öffentliche Person einfach die gleiche sind und nur in schlechter Laune. Und tatsächlich ist Paris Hilton wirklich eine ganz andere Person. Also die Körperhaltung ist eine andere. Dann irgendwann sagt sie auch, geht sie so durch den so wie sie halt so läuft, ne? Und dann sagt irgendwann die Frau so, so, jetzt geh doch mal wieder, geh doch mal nicht wie Paris Hilton, sondern normal. Und sie so, oh yeah, right. Und dann hat sie jetzt auch so ein langes Abendkleid an, läuft dann so barfuß ganz normal durch ihre Wohnung, wie sie halt normal läuft. Und nicht wie auf dem Catwalk.
Sie hat einen anderen Gang.
Ja, ganz anderen Gang. Richtig so ein clumsy, viel auch so im so Hüpfergalopp und so ganz locker. Also sie hat eine ganz andere Körperhaltung. Also sie ist wirklich eher so ein bisschen gebeugt und so halt ganz, also die Körperspannung, dieses so zurückgelehnte und weißt du, wie sie dann immer so aussieht. Nee, wirklich ganz anders. Und
ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich das gucke, werde ich mich wahnsinnig doll in die Liebe verlieben. Auch.
Also ja, man wünscht dir einfach, dass sie so einen Mann wie dich findet. Ein Equal. Und sie sagt dann auch, sie kennt keine genuine people, also sie kennt kaum Leute, die normal sind. Und das ist dann auch wirklich, wie man denkt, als sie diese Mädchen wieder trifft, hat man das Gefühl so, ah, okay, weil da muss sie dann auch mal gehen, irgendwann zwischendurch, und das ist dann in ihrem Kleiderschrank und ist da zwischen ihren ganzen Sachen und sie sagt so, ey, diese ganze Scheiße, die herumliegt, das bedeutet mir alles gar nichts. Ich habe so viel Scheiß und diese Leute, das wäre ihr so wichtig, dass sie jetzt irgendwie, sie merkt, dass sie connected und dass sie nicht alleine ist und so. Und dann steht sie da in diesem riesigen Schrank und meint auch mal, sie. Dann fragt auch irgendwann die Frau, was machst du denn mit den Sachen, die du kaufst? Dann meint sie, ja, die kommen hier immer in diesen Schrank und dann sind die da und die sortiert keiner. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, was ich habe. Und dann meint die Frau, so, ist ja interessant. Du willst Billionär werden, damit du dir einfach noch mehr Schrott kaufst. Und sie so, ja, stimmt, das möchte ich.
Aua, ja. Bis wir dann alle irgendwann glücklich sind. Ich möchte über einen Mann sprechen, der auch nicht so richtig glücklich ist. Man hat zwischendurch immer das Gefühl, er hat sich wieder gefangen, aber jetzt ist er seit mehreren Tagen wieder so totally on the loose. Also ich meine, dieser Twitter-Rant, der geht ja jetzt fast einen Monat schon mit kleinen Pausen. Und jetzt hat Kanye West den Vogel vollständig abgeschossen, weil er nämlich vorgestern ein Video davon getwittert hat, wie er auf einen seiner 21 Grammys pinkelt.
Ja.
Schöne Ziele gesetzt sind auch die Yeezys, die er dabei trägt. Und man fragt sich natürlich jetzt erstmal, wenn man nur dieses Video gesehen hat, warum macht er das? Was ist der Hintergrund? Was geht eigentlich bei ihm ab? Bei ihm geht Folgendes ab. Er ist unzufrieden mit der Musikindustrie, so wie das alles läuft. Er sagt, alle Musiker haben scheiß Verträge. Er persönlich hätte zum Beispiel nicht nur einen Vertrag mit Universal, sondern 10. Er hat dann so Tweets abgesetzt wie Universal won't let me know how much my rights cost because they know I can afford them. Fand ich auch ganz guten Tweet. Also er würde sich gerne alles zurückkaufen, aber sie lassen ihn nicht. Mit Sony hat er auch Verträge und er hat dann gesagt, dass er der neue Moses ist und alle Musiker befreien will und jetzt auf diese Reise geht und nicht aufhören wird, bis er alle Musiker
auch
von
Taylor Swift, we need you.
von ihren schlimmen Verträgen befreit hat. Also noch dazu, mein Lieblingstweet von Kanye West ging nochmal in ein bisschen eine andere Richtung, weil er will quasi wie Moses das Meer teilen, die Leute aus der Sklaverei bringen. Er sagt, auch in der NBA sind die Leute versklavt und eben in der Musikindustrie. Und er will quasi nicht nur das Meer teilen, sondern er will auch etwas zusammenbringen. Und das finde ich wirklich fantastisch. Er will etwas zusammenbringen, was seit Jahrhunderten, will ich fast sagen, verfeindet ist. Zwei deutsche Traditionsunternehmen, nämlich Adidas und Puma. Er hat getwittert, I am the head of Adidas. I will bring Adidas and Puma back together and bring me and Jay back together. Also er und Jay-Z, die ja auch Stress haben seit längerer Zeit. All Puma designs are embarrassingly trash, but I will personally design Puma and Adidas to make everything okay.
Ich finde es irgendwie ganz interessant, weil das sind ja nochmal andere Tweets, als die es jetzt davor gab. Und meine Tochter ist, aber heute sollte abgetrieben werden. Das könnte auch einfach genialer. Früher hätte man das gelesen und hätte das jetzt nicht so schlimm gefunden oder lustig gefunden. Oder ich finde ja auch das mit Moses und den Plattenfirmen, das könnte ja auch lustig gemeint sein. Und er hat ja einen Punkt mit diesen Verträgen.
Er hat auch einen Punkt mit den embarrassingly trash Designs.
Ja,
von Puma,
hat er auch einen Punkt. Deswegen meine ich, es ist ein bisschen was anderes. Er benutzt halt, aber trotzdem scheint es wahrscheinlich eher so gewesen zu sein, dass früher, wenn er sowas geschrieben hat, wo man das noch nicht wusste mit der bipolaren Störung, dass das immer auch schon Teile der bipolaren Störung waren.
Also ich habe das gar nicht, also ich muss sagen, ich habe das, natürlich muss man das im Kontext dieser Störung sehen, aber ich finde es
ich
einfach
auch
auf eine andere Art auch
ich
genial.
Auch. Ich finde es auch genial und ich finde vor allem hat er einen Punkt, das ist nicht mit den Slaves, die irgendwie keine Slaves sein wollten weil es, oder ja. selber, das, es ist ein bisschen was anderes, weil er hat hier wirklich eine Aufgabe, die ja auch wahrscheinlich viele Künstler unterstützen würden.
Also das mit Adidas wahrscheinlich auch. Ich finde es auch interessant, dass er quasi Adidas und Puma mit sich und Jay-Z vergleicht. Die Frage ist, wer Adidas und wer Puma ist. Ja,
aber die hatten die was miteinander zu tun, wirklich mal?
Ja, klar. Die haben doch auch dieses große Album zusammen gemacht.
Nee, Adidas und Puma.
Ach so. Ja, das sind, nee, die hatten nichts miteinander zu tun. Das sind ja Geschwister, die das gegründet haben.
Ja, aber die wollten, die Labels müssen doch nicht wieder back together gebracht werden. Nee,
also er will quasi den Bruder-Zwist, den 100 Jahre alten Bruder-Zwist.
Aber gibt es einen Bruder-Zwist?
Es gibt einen Bruder-Zwist, ja. Ach so, okay, das wusste ich nicht. Also ein Bruder-Zwist hat dazu geführt, dass Adidas und Puma gegründet worden sind.
Ach so, okay.
Von zwei Brüdern, von Adolf Dassler und seinem Bruder Puma.
Puma Dassler.
Entschuldigung. Oh Mann, aua. Ja, auf jeden Fall hat er auch so Sachen gepostet wie... Oh, Entschuldigung. Der hat mich selber überrascht. Also, er hat so Sachen gepostet wie Free Shook hat er gepostet. Sagt dir Shook was? Weißt du, wer das ist? Shook ist Shook Knight, ach, der so, ehemalige doch, Manager. Den kennst du aber, ja, ne? Von Tupac. Shook,
das ist meine komische Korianderpesto.
Stimmt, das ist deine Korianderpesto. Und der ehemalige Manager von Tupac, der auch dafür verantwortlich sein soll, dass Tupac erschossen worden ist damals und der jetzt gerade im Knast sitzt, weil er auf der Release-Party von Straight Outta Compton, dem NWA-Film, zwei Menschen totgefahren hat.
Oh, scheiße, also, das ist doch nicht witzig.
Und ich finde das schon krass, so jemandem quasi die Freiheit zu wünschen. Also zwischendurch kommen auch neben genialen Momenten ein bisschen weniger geniale Momente raus. Dann hat er noch ein anderer Tweet, ganz kurz, über den viel diskutiert worden ist, weil er ihn auch wieder gelöscht hat, ist ein Tweet, den er direkt an seine Tochter North gerichtet hat, auch ein Foto von North dazu, wie sie auf einer Hüpfburg steht und hat gesagt, Northy, I'm going to war and putting my life on the line and if I'm murdered, don't ever let white media tell you I wasn't a good man when people threaten to take you out of my life. Just know I love you. Hat er dann kurz darauf wieder gelöscht. Ach man, Kanye. Ja, ich würde mir sehr doll wünschen, dass Kanye West uns alle befreit. Ich bin ja auch Musiker, ich habe auch Verträge. Wir würden uns darüber freuen, wenn Kanye West alle Musiker ab morgen befreit. Ich frage mich, wie er das machen will, aber es wird bestimmt gut.
38 Minuten schon. Cardi B reicht die Scheidung ein, wir wissen aber nicht warum. Also sie traut ihm nicht, sie glaubt, dass er sie betrügt immer wieder und jetzt reicht sie, obwohl es wirklich tatsächlich gerade keine neuen, also es wird niemand mit der Shisha verprügelt oder mit Aschenbechern, also es gibt nicht Court in Flagranti, sondern sie glaubt einfach, dass er sie wieder betrügen wird und deswegen hat sie jetzt die Scheidung eingereicht.
Ich habe im Zuge dessen nochmal dieses Video gesehen, was heißt nochmal, ich habe das vorher gar nicht gesehen, das Video nach der letzten Trennung irgendwie im November, hat er sie ja zurückbekommen, weil er einfach auf ein Konzert von ihr gekommen ist mit diesem Blumenstrauß und ein fürchterlicher Versuch und der hat aber irgendwie gewirkt. Sie waren jetzt nochmal zusammen. Ich muss aber auch sagen, wirklich, Offset ist wirklich unter der Würde von Cardi B, finde ich.
Ja.
Also
ich gucke ja deren Instagram viel an. Ich meine, der kann wirklich nicht aus den Augen gucken, weil er sich so zurechtkifft die ganze Zeit. Die sind schon ganz süß zusammen gewesen. Und wenn die da irgendwie in ihrer komischen, gekachelten Villa in der Dominikanischen Republik oder wo die da die ganze Zeit sind, Trap tanzen. Nee, zu was tanzen sie denn noch nochmal? Ragathon.
Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Da kann ich
die sind ganz viel da und essen riesige Krabben und tanzen und die haben auf jeden Fall eine große Sexual Tension. Und sie hat jetzt auch Kasse, die für irgendwie in der Scheidung steht drin, sie will alleiniges Sorgerecht, aber sie hat gesagt, das stimmt nicht, sie möchte geteiltes Kasse, die und ein freundschaftliches Verhältnis haben.
Das finde ich schön. Shoutouts.
Aber sie vertraut ihm einfach nicht, wenn es Stress sieht. Oder? So, bei Brad und Jen hat es Zoom gemacht, hast du das mitbekommen?
Nee, was ist da denn schon wieder
so? Die haben für einen guten Zweck, haben die ein Zoom-Treffen gehabt, Brad und Jen und dann noch irgendwie Sean Penn und noch irgendwie Shia LaBeouf und die lesen irgendwie aus so einem Theaterstück vor. Und da gibt es so eine Flirt-Szene zwischen Jennifer und Brad und sie sind wirklich nebeneinander in dem Zoom-Call. Und sie liest irgendwie so, hey, komm her, weißt du, was ich sie sexy finde und so. Und sagt dann auch Brad anstatt den Rollennamen. Und er lacht so, in der nächsten Szene holt er sich einen runter und so. Also es ist so ein bisschen kinky und sie sind nebeneinander und irgendwie ist es ganz süß.
Schön.
Denkt man so, für den guten Zweck.
Real Love Never Dies, finde ich schön. gucke ich mir vielleicht mal an. Klingt ganz gut. Wenn man jetzt in Amerika ist und man möchte gerne eine Sprite bei McDonald's trinken, dann kann es sein, dass das nicht passiert. Dass sie sagen, tut mir leid, wir haben keine Sprite mehr. Und wie kann sowas passieren? Es gibt eine Kollaboration zwischen Travis Scott, unser aller Travis Scott, der on-off Baby Daddy, also Baby Daddy ist ja immer, aber on-off Boyfriend von Kylie Jenner. Und ich finde das genial, es gibt jetzt ein Travis Scott Menü bei McDonald's. Das ganze Jahr soll es das geben noch. Und dieses
Travis Scott Menü. Jack irgendwas.
Ja, Cactus Jack. Also er isst gerne eine bestimmte Zusammenstellung. Und ich habe jetzt irgendwie gedacht, da ist jetzt noch irgendwie ein Spielzeug dabei oder irgendwas Besonderes. Es ist tatsächlich aber einfach nur das, was er gerne bei McDonald's isst. Und zwar ist es ein Quarter Pounder mit Käse, extra Salat und Bacon, dazu eine Pommes mit Barbecue-Soße und eine Sprite. Und weil das so beliebt ist und die Leute, das kostet $6, die Leute reißen das den Menschen da aus den Händen, weswegen es mit mehreren McDonald's-Filialen jetzt dazu kommt, dass die Sprite aus ist und auch die Barbecue-Soße. Weil das quasi Sachen sind, die dann nicht in so riesigen Mengen vorrätig sind normalerweise. Und die quasi mit ihrer Supply Chain auch nicht hinterherkommen. Also Travis Scott ist jetzt gerade dafür verantwortlich, dass diese Dinge da wahnsinnig boomen. Und was ich aber eigentlich interessanter finden würde, ist, wenn du ein so ein Ding hättest bei irgendeinem Burger-Joint, welchem auch immer. Ein eigener Riesling?
Ja, würde ich lieber haben.
Na gut, finde ich auch, finde ich verständlich. Ich habe drüber nachgedacht, mir ist nämlich auch nichts eingefallen, wie ich das haben wollen würde. Ich würde, glaube ich, einfach lieber Pizza essen in erster Linie. Ich würde aber eine Pizza mit ganz, also Pizza viel Käse einfach. Das wäre mein Ding, die würde ich nehmen. Ich finde das irgendwie interessant, dass die Leute das so krass kaufen. Vielleicht auch so ein bisschen, um ihm näher zu sein, oder? Um zu denken, wenn der das isst, ja, und der hat das auch schon mal so gegessen wie ich, jetzt hier gerade.
Ja, okay, ist in Ordnung.
Warum, was passiert denn gerade mit dir eigentlich?
Nichts, ich habe jetzt nur gemerkt, dass ich
ganz leer.
Doll, nee, ich krieg ganz dollen Hunger auf einen Burger mit Bacon und einem Brioche-Brot. Oh, ja. Oh, es gab auch in dem Restaurant, da wo ich war, habe ich ja vorgelesen, mit diesem gebutterten Brioche-Brot. Ich bin auch gerade richtig wieder im Fressmodus. Morgen sehen wir uns. Ich mache hier morgen eine Extravaganza, Max. Und du bist eingeladen. Freust du dich?
Ich freue mich sehr, sehr doll.
Und es
freue mich sehr, sehr doll. Es werden ja auch andere
Menschen
Prominente
sein.
Aus diesem Podcast.
Es sind nicht wir beiden nur. Es sind nicht
zugegen
nur wir beiden.
Sein. Unter anderem der Bräunungsminister und der Bielefelder werden beide da sein. Ja.
Toll, das wird ganz schön. Soll ich sagen, was ich zu essen mache? Oder mögen die Leute doch, oder? Wenn ich sag, was zu essen. Also, ich mache Fischtacos. Und zwar ich habe Biolachs bestellt. Und das werde ich im Ofen machen. Dann kriegt jeder so ein kleines Alufolienpaket mit Biolachs. Dann habe ich wirklich aus Mexiko Mais-Tortillas bestellt. Die konnte ich nicht selber machen, weil ich keine Zeit hatte. Dann habe ich heute in der Metro 15 Avocados gekauft, ein Kilo Koriander, zwei Säcke rote Zwiebeln, vier Kilo Tomaten, 3 Kilo Mango, weil der Bräunungsminister wird eine Mango-Ceviche machen, 30 Flaschen Weißwein, 2 Flaschen 30? Baileys. Ja.
Wie viele Flaschen Baileys?
2 Flaschen Baileys.
Ja.
Dann habe ich tatsächlich Baiser gekauft, ganz viel, weil ich so ein ganz ausgedachtes, so ein Deconstructed Merengue Dessert machen wollte mit so Baiser und Sahne und Baileys und Eis und Schokostreuseln und so ein bisschen wie so ein frozen Joghurtbecher. Und dann habe ich aber zu meinem Geburtstag von so mir sehr nahestehenden Leuten eine Kinder-Bueno-Torte bekommen. Und diese Kinder-Bueno-Torte, die wiegt 80 Kilo, besteht nur aus Mascarpone, Butter und Fett. Und ich habe mir wirklich mit diesen Leuten ein ganz normales Stück Kuchen geteilt, zu dritt. Und ich habe wirklich fast gekotzt, meine Leber hat versagt, ich hatte multiples Organversagen. Und daraufhin habe ich diese Torte eingefroren. Ja, sehr, sehr lecker, aber tatsächlich ist es wie so, man kann davon so 2 Löffel essen. Und deswegen, jetzt habe ich noch
so
3 Viertel.
Brot von Herr der Ringe.
Ja. 3 Viertel von dieser Torte habe ich eingefroren und die wird morgen einfach aufgetaut. Und dazu habe ich dann noch eine Kiste Feigen gekauft, einfach weil ich Feigen super luxuriös finde.
Finde ich auch.
Was möchtest du denn
das
trinken?
Sehr,
du trinkst
sehr
doch
gut.
Keinen Alkohol. Baileys einfach. Nee, was möchtest du trinken? Alkoholfreies
was
Bier?
Was ich trinken möchte?
Mate?
Ja, alkoholfreies Bier trinke ich sehr gerne.
Bingo Bongo, kriegst du.
Oh, ich freue mich ganz doll.
Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich wirklich sehr, 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 sehr doll.
Ich habe auch a little something.
Eine also Extravaganza. Das Motto ist übrigens mexikanisch. Ihr müsst euch mexikanisch anziehen.
Ach so. Muss ich mal gucken, ob wir was Mexikanisches.
Nee, stimmt auch gar nicht.
Was Mexikanisches haben. Ich weiß, woran ich direkt denken musste. Ich habe direkt dran gedacht an den Gröberts mit diesem Tag der Toten-Make-up.
Oh, mir fällt noch was ein. Mike Heiter und Elena Miras haben sich einfach getrennt. Darüber haben wir gar nicht geredet.
Stimmt, das ist genau nämlich eine Sekunde passiert nach unserer letzten Aufzeichnung. Darüber müssen wir noch ganz kurz reden. Ja. Ich finde das, also ich habe tatsächlich wahrscheinlich vom Ende der letzten Aufzeichnung bis zu Beginn dieser Aufzeichnung, ich habe es jetzt irgendwie schon wieder verarbeitet, aber ich habe eine Woche lang geweint. Ich finde das ganz, ganz schrecklich und traurig, weil ich irgendwie an diese Liebe ganz so geglaubt habe und es auch immer noch tue und die jetzt gerade diesen Song da veröffentlicht haben. Du bist anders, du bist mein Anker. Immer wenn ich fall, dann absurd, bin ich dir dankbar, ne? Denn du fängst mich auf.
Also ich meine, wie kann man denn so einen Song noch veröffentlichen? Das ist doch richtig schäbig.
Ja, das ist schon krass, oder? Meinst du das?
Übrigens, mein kleiner Schatz.
Ja?
In einer Minute fängt Love Island an. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist. Wir müssen sofort aufhören.
An dieser Stelle, liebe Menschen, wenn ihr hören wollt, was wir über Love Island sprechen, dann schaltet doch mal bei Podimo Extrablatt ein. Da findet ihr alles raus, was wir darüber sagen. Und jetzt müssen wir wirklich aufhören, weil das muss ich sehen.
Bis bald.
Elena, ich freue mich sehr, wenn wir uns morgen sehen.
Wir sehen uns morgen.
Mach's gut. Bis dann.
Tschüss.
Das war Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann-Gonzalez.